Der heutige Predigttext steht in Jesaja im 55. Kapitel. Ich lese die Verse 6 bis 13 nach der Übersetzung der Basisbibel. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft zu ihm, jetzt ist er nahe. Der Frevler soll seinen Lebensweg ändern. Wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn, unserem Gott, zurückkehren. Der wird Erbarmen mit ihm haben und ihm reichlich Vergebung schenken. Gottes Wort bewirkt Neues. So lautet der Ausspruch des Herrn: Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Seemann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Die Bäume in der Steppe klatschen in die Hände. Statt Dornsträuchern wachsen dort Kiefern und statt Brennnesseln Myrtenbüsche. Das alles geschieht zur Ehre des Herrn. Er setzt ein unvergängliches Zeichen, das niemals ausgelöscht wird.
Ich bete. Wir danken dir für dein Wort, du guter Gott, und dass es auch heute noch ein Wort ist, das uns trifft. Das haben wir gerade gehört und wir wollen darauf vertrauen, dass dein Wort wirkt, was du willst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, recht zu hören, mit unseren Ohren, mit wachem Verstand und mit offenem Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, einmal eine Folie weiter, lieber Detlef. Diese Sätze, die jetzt hier nochmal ein bisschen grafisch aufgearbeitet sind, bekannte Sätze des namentlich unbekannten Propheten aus der Exilszeit des Volkes Israel in Babylon, sie klingen inhaltlich in deutschen Sprichwörtern und Redewendungen an. Jetzt seid ihr mal gefordert. Fallen euch welche ein, in denen inhaltlich das vorkommt oder ausgedrückt wird, was hier Jesaja gesagt hat? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Gibt noch mehr. Nee, keins mehr. Ist noch zu früh. Hm? Das Menschenwille ist sein Himmelreich, also der Mensch macht seine Pläne. Vor Gericht und auf hoher See, wie geht's weiter? Sind wir allein in Gottes Hand. Also auch da können wir nicht unseren Willen so tun. Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm deine Pläne. Erstens kommt es anders. Das wird Wilhelm Busch zugesprochen. Das ist der, der auch so schön zeichnen konnte. Max und Moritz, glaube ich, waren auch von ihm, oder? Ob es wirklich von ihm ist, weiß man nicht so ganz genau, weil es nirgends schriftlich festgehalten ist. Was es aber schriftlich von ihm gibt, das klingt eigentlich fast genauso. Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt. Das ist so ein typischer Buschreim. Und dazu bemerkt ein Kommentator, der diesen Spruch Wilhelm Buschs aufgreift, zitiere diesen Kommentator: Gott liebt Überraschungen über alles, wie wir sicher schon alle in unserem Leben erfahren haben. Ja. So ging es auch uns, als wir im Februar 1994 nach Kursk in Südrussland aufbrachen, um dort an der Bibelschule zu unterrichten. Wir, das waren mein älterer und inzwischen verstorbener Kollege Ferdi Schalk und seine Frau Magdalene und eben ich. Vieles auf dieser Reise und dann auch vor Ort wirkte auf uns improvisiert und hat unsere Pläne und Vorstellungen, wie das da alles so sein wird und laufen muss und gehen kann, völlig über den Haufen geworfen. Bis zum Schluss dann, da könnte ich euch jetzt noch erzählen, wie die Rückreise war. Die war sonderlich spannend. Wir haben fast befürchtet oder mussten befürchten, dass wir den Flieger verpassen, weil der russische Generalsekretär, der uns zum Flughafen bringen sollte, alle Zeit der Welt hatte. Nur wir hatten sie nicht. Aber es hat dann noch alles geklappt. Es war für uns in unserer deutschen Gründlichkeit, was Planung anbelangt, eine echte Herausforderung. Ja, wir Menschen machen Pläne. Wir setzen uns Ziele und wir überlegen uns, wie wir eben diese Ziele umsetzen, erreichen können. Was soll ein Mann alles gemacht haben? Da gibt es so einen Spruch, den kennt ihr vielleicht auch. Einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und ein Kind zeugen. Andere haben andere Pläne für ihr Leben. Manche schmiedet auch Ränke, macht also finstere Pläne gegen andere. Wir haben vielleicht gut strukturierte Tagesabläufe, jede Woche mehr oder weniger wie die andere Woche. Dann läuft irgendwie alles wie von selbst, weil es eingespielt ist. Und wir haben vielleicht einen Jahresplan, vielleicht auch irgendwo groß aufgehängt, wo wir dann eintragen, was an besonderen Dingen in diesem Jahr passieren soll, Urlaube, besondere Geburtstage, ich weiß nicht, was sonst noch. Manche Paare planen heute ihre Hochzeit über Jahre im Voraus. Und dann gibt es spätestens ein Jahr vor diesem Ereignis schon mal die Karte Save the Date. Also damit man diesen Termin nur ja auch im nächsten Jahr freigehalten hat. Mir kommt das sehr entgegen, weil ja auch unsere Gemeindeplanungen immer in Jahres- oder Halbjahresverläufen passiert. Und als Gemeinde planen wir die Kirchweih im Herbst immer noch mal mehr als ein Jahr im Voraus, damit die Künstler überhaupt frei haben, weil deren Pläne sind eben manchmal auch schon 2 oder 3 Jahre im Voraus gemacht. Doch dann erleben wir Menschen immer wieder, dass unsere Pläne scheitern. Dass trotz bester Planung die Dinge ganz anders laufen. Dass Unfälle, Krankheiten, schlechtes Wetter, andere Menschen, die andere Pläne haben, Pandemien oder was auch immer sonst unsere Pläne scheitern lassen. Und manchmal, ja, da scheint es geradezu wie verhext, und ich benutze dieses Wort jetzt hier ganz bewusst, weil äußerlich gar keine Faktoren zu entdecken sind, warum es jetzt nicht so läuft, wie wir es eigentlich uns gedacht und geplant hatten. Und vielleicht sogar betend und vermeintlich im Sinne Gottes geplant haben. Da geht eine lange Zeit schon festgelegte, also geplante und dann auch gut und glänzend vorbereitete evangelistische Großveranstaltung einfach in die Hose. Und irgendwie ist da der Wurm drin. Oder da scheitert eben der Gemeindebesuch unserer Missionarin Sarah Bosniakowski im Februar letzten Jahres bei uns, weil ihr Ehemann Eli trotz langer Vorbereitung und immer wieder neuer Anläufe und auch Versuch, Einfluss zu nehmen über Behörden hier deutscherseits, kein Visum bekommt. und so muss sie vorzeitig zurückreisen, alle Planung umsonst. Wenn Menschen durch schlimme Lebenserfahrung gebeutelt werden, ihre geplanten Lebensziele in die Ferne rücken, ja geradezu unerreichbar werden, wenn Menschen von mehreren schweren Schicksalsschlägen getroffen werden, da bleibt dann manchmal auch der Glaube an das Gute im Leben auf der Strecke. Der Glauben an den Guten, an Gott. Ja, kannst eine Folie wieder weitermachen, dann haben wir wieder den Text vor Augen. Danke. Menschen zum Beispiel, die von Missbrauch gerade im Umfeld von Kirche getroffen sind, tun sich verständlicherweise sehr schwer mit dem Glauben an den guten, liebenden Gott und Vater im Himmel. Ganz ähnlich vielleicht Kinder und Jugendliche, die in den 50er und 60er Jahren eine fürchterliche Pädagogik in christlichen Kinderheimen erleiden mussten, die dort misshandelt und gequält wurden. Und viele Menschen, die den letzten Krieg mitgemacht und die Flucht erlitten haben und da ja auch viel Schlimmes erleben mussten, die kommen, manche zumindest, in ihrem Leben darüber nicht weg. Wie kann man da an einen guten Gott glauben, der diese Welt in seiner Hand hält bei so viel schlimmen Erfahrungen? Das war auch die Frage für die jüdische Theologie nach der Shoah. Wie kann da noch von Gott, von einem gerechten Gott geredet, wie an ihn geglaubt werden? Und damit sind wir mittendrin in dieser Frage, die Menschen heute stellen. Gerade eben auch wieder angesichts solcher Ereignisse wie das Erdbeben in der Türkei und Syrien oder auch der Krieg in der Ukraine. Und die Juden in Babylon im 6. Jahrhundert, sie haben diese Fragen auch gestellt. Wie kann das sein, dass ihre Pläne und Vorstellungen, wie ihr Lebensweg aussieht, wie kann es sein, dass diese Planungen misslingen, scheitern, obwohl sie doch getan haben, was Jeremia ihnen im Auftrag Gottes geschrieben hatte, dass sie der Stadt Bestes suchen sollen, dass sie sesshaft werden sollen dort in Babylon, in der Fremde, ohne Tempel, dass sie Familien gründen sollen. All das hatten sie gemacht und doch waren sie immer noch Fremde dort. Man konnte leben, ja, aber mehr auch nicht. Sie hatten ihren Weg gefunden, ihr Glaubensleben zu gestalten, auch ohne Tempel. Sie trafen sich halt in Synagogen. Ihre Rabbiner hatten kluge Sätze über ihre heiligen Schriften aufgeschrieben, die sie dort lehrten. Sie hatten ihre Eigenart bewahrt als das Volk Gottes, so wie sie sich verstanden. Über die Speisegebote und den Sabbat und die Beschneidung der Jungen. Doch dann hörten eben auch sie von einer Bedrohung der großen, starken, fremden Macht, den Persern, die auch sie bedrohte, auch ihre Sicherheit in Frage stellte. Was hatten sie überhaupt für eine Zukunft als Volk dort in der Fremde und eben auch jeder Einzelne? Ihre Pläne wurden immer wieder gestört. Ihr Leben lief anders als gehofft. Gott überrascht. Gott überraschte schon damals seine Leute. Und auch viele andere, auch solche, die ihn abgeschrieben hatten. Er überraschte, weil das Leben anders lief. Er überraschte, weil er sich gerade da zu Wort meldete. Er überraschte, weil trotzdem Menschen spürten, dass er da ist, bei ihnen ist. Gerade im Scheitern, gerade in der Krise, gerade im Konflikt, selbst mit einem Mann dabei ist. er überraschte, weil er durch einzelne Leute, wie zum Beispiel diesen unbekannten Propheten, eine große Vision aufleuchten ließ. Die Heimkehr ins gelobte Land. Die Rückkehr dahin, wo die Eltern oder Großeltern hergekommen waren. Die Heimkehr in die heilige Stadt Jerusalem, in die Stadt Davids. Wieder ein eigenes Land, eine eigene Regierung. Und wieder ein Tempel, der dort entstehen sollte, in dem sie Gottesdienst feiern konnten, so wie früher ihre Vorfahren es getan hatten. Was für eine Vision, ein erneuter Exodus. Doch diesmal keine Flucht wie beim ersten Exodus vor einem übermächtigen Herr. Diesmal ein geordneter Auszug, eine Prozession geradezu, so wie sie sie in Babylon immer wieder für die dortigen Gottheiten miterleben konnten. Doch diese Vision, das war ihnen unvorstellbar. Das entsprach so gar nicht ihrer momentanen Lebenserfahrung. Und sie hatten doch auch selbst ganz andere Pläne. Erstens kommt es anders. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Aber ob Gott auch über unsere Pläne lacht? Ich glaube, dass er auf keinen Fall hämisch lacht. Denn so kann man diesen Aphorismus ja auch verstehen. Er lächelt oder schmunzelt sicher hier und da, weil wir uns unserer Sache ja manchmal so fürchterlich sicher sind. Doch er leidet an vielen Stellen mit uns, wenn die Dinge so ganz anders laufen. Er leidet mit den Menschen in der Ukraine und mit den Müttern und Vätern, Ehefrauen und Ehemännern und Kindern, auch der russischen Soldatinnen und Soldaten, die in diesem sinnlosen Krieg verheizt werden, schwer verletzt werden oder gar sterben. Und er leidet mit den vielen Menschen, die von diesem entsetzlichen Erdbeben betroffen sind. Und ja, wir verstehen es nicht. Wir fragen, warum er das nicht verhindern konnte und hat. So wie wir fragen, warum er Putin nicht in den Arm fällt und diesem sinnlosen Krieg endlich ein Ende setzt. Und wir hören dann den Propheten aus längst vergangenen Tagen, der uns so höchst aktuell zuruft: Meine Pläne sehen anders aus als eure Pläne. Und meine Wege anders als eure Wege. Das kennen wir auch von Menschen, uns Menschen untereinander. Um ein Ziel zu erreichen, sehen wir ja oft sehr unterschiedliche Wege, die es zu diesem Ziel hingeben sollte. Um ein Problem zu lösen, einen Konflikt zu klären, da sehen wir unterschiedliche Vorgehensweisen. Also, das ist schon unter uns so. Doch bei Gott kommt eben ein zweites hinzu. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Gott hat eine ganz, ganz andere Sicht auf die Dinge. Wir können immer nur bis zur nächsten Wegbiegung schauen, nicht darüber hinaus. Und wenn wir in Nordfriesland oder Ostfriesland wohnen würden, dann könnten wir zwar sehr weit sehen, aber doch eben immer nur bis sozusagen der Horizont, also die Erdkrümmung uns nicht weiter schauen lässt. Was danach kommt, keine Ahnung. Und wir können dem anderen immer nur bis vor die Stirn schauen, seine Gedanken. Sein Herz kennen wir nicht, was da gedacht und geplant wird. Das Leben ist somit immer voller Überraschungen. Und nicht alle Überraschungen sind angenehm. Da hören wir in unserer Familie gerade in dieser Woche davon, dass ein mir Gleichaltriger, dass er sich nicht gut fühlt, zum Arzt geht und dann wird festgestellt, dass er 2 Schlaganfälle gehabt hat. Das Leben ist voller Überraschungen. Und Gott überrascht. Er nimmt uns solche Achterbahnfahrten der Gefühle nicht ab. Er verhindert nicht die Katastrophen und Krisen und Kriege und Krankheiten und Konflikte. Zumindest nicht alle. Denn, habt ihr mal drüber nachgedacht, die er verhindert, die nehmen wir doch gar nicht wahr, weil er sie ja verhindert hat. Nur hin und wieder. Beispielsweise, wenn ich im Auto mal unaufmerksam bin und es jetzt krachen könnte und es dann nicht kracht, weil ich im letzten Moment gesehen habe, ups, oder weil mir gerade kein Auto entgegenkam. Aber die anderen rettenden Korrekturen Gottes kriegen wir doch gar nicht mit. Er überrascht uns, weil er uns auch in schweren Zeiten immer wieder etwas schenkt, worüber wir uns freuen können. Zeitgleich zur Erkrankung unseres Verwandten, von dem ich gerade eben sprach, erfahren wir von seiner Tochter, dass sie schwanger ist. Obwohl die Ärzte immer gesagt haben, ob das überhaupt was werden kann bei ihr, gesundheitlich sehr fraglich. Und dann ist sie es, genau da. Und er handelt auch durch Krisen und Katastrophen, nutzt diese immer wieder zu positiven Wendungen, lässt Gutes daraus wachsen und werden. Doch Gott geht noch weiter. Er hat uns fest versprochen, dass sein Wort wirkt, was er will. Was er uns in seinem Wort zugesagt hat, angekündigt hat, das hält er gewiss. Sein Wort zeigt Wirkung. Er bewirkt, was Gott will. In unseren Zeiten, in der wir voller Worte, ja, das ist ja ein Klangteppich sondergleichen oder manchmal auch kein besonders schöner Klangteppich, den wir da haben, also eher viele, einfach viele, unendlich viele Worte und Informationen um uns herum, dass wir uns manchmal schon die Ohren zuhalten, weil wir es nicht mehr aushalten. Da ist uns das Wissen darum, dass Worte eine Macht haben, etwas abhanden gekommen. Doch interessanterweise, die Diktatoren und Tyrannen dieser Erde, die haben immer noch Angst vor der Macht des Wortes. Deshalb werden Kritiker immer schnell mundtot gemacht. Und deshalb versuchen heute alle, die so unterwegs sind, dass sie möglichst die ganzen Medien irgendwie kontrollieren und abschalten können, damit eben genau das nicht passiert, dass da unkontrolliert Worte die Runde machen, die ihre Macht gefährden könnten. So ist doch Gottes Wort noch viel mehr voller Kraft, dass es bewirkt, was Gott bewirken will damit. Das heißt doch nichts anderes, wenn wir als Christinnen und Christen Gottes Wort aussprechen, wenn wir es weitersagen, dann dürfen wir auf seine Wirkmacht vertrauen. Ich könnte hier nicht Woche für Woche predigen, wenn ich dieses Vertrauen nicht hätte. Manchmal denke ich schon vor der Predigt, manchmal auch erst danach, dass sie doch irgendwie nicht richtig gelungen war, sie hohl war oder dass ihr die Substanz oder Tiefe fehlte oder mir die Eloquenz oder auch die Überzeugungskraft, was auch immer. Ja, meine menschliche Rede bleibt menschliche Rede, wenn Gott sie nicht mit seinem Geist durchweht und sie euch ins Ohr gehen und zu Herzen gehen lässt. Und wie oft habe ich eben das auch schon erlebt, wie mir Menschen nach dem Gottesdienst gesagt haben, Mensch, du hast heute nur für mich gepredigt. Und dann frage ich nach, was es denn war, was für sie so besonders war. Und dann stelle ich fest, das habe ich gar nicht gesagt. Gott hat geredet. Gottes Wort wirkt, was er will. Und er will, dass sein Wort Gutes wirkt, dass es Frucht bringt, dass es grün werden lässt. Da freuen wir uns alle drauf, oder? Dass es wieder grün wird. Das Bild ist genial. Sein Wort ist kein Sturzbach, der alles mitreißt, eben auch die kostbare Erdkrume, sondern es ist wie leichter Regen, wie Schnee, der ganz leis auf die Erde fällt und so die Erde ganz langsam, ja geradezu zärtlich durchfeuchtet und so den Samen aufkeimen und wachsen lässt. Nicht die Erde lässt es wachsen. In manchen deutschen Übersetzungen ist es falsch. Da steht tatsächlich, dass es eben der Regen ist. Also Gottes Wort ist, was Frucht bringt. Gottes Wort kann Menschen trösten, die am Ende sind, verzweifelt, traurig. Das habe ich nun in meinem Leben schon oft erleben dürfen, dass ich vor jemandem stehe, der gerade einen geliebten Menschen verloren hat und man denkt, was soll ich dazu jetzt eigentlich sagen? Und einem dann nichts Besseres einfällt, so denkt man, als eben ein Bibelwort oder eben diese Zusage, Gott wird dich trösten oder möge dich trösten. Und man denkt, boah, das ist so eine Floskel. Aber wie es tatsächlich den anderen anrührt und tatsächlich tröstet. Gott will also mit seinem Wort vor allem aufbauen, ermutigen, stärken, trösten, Hoffnung wecken. Aber wenn nötig, auch zurechtbringen, Fehler aufdecken, Menschen zur Einsicht und zur Umkehr führen. Aber auch da eben immer diese positive Zielsetzung, dass es zum Besten des Menschen dient und der Pläne Gottes. Oder man könnte auch sagen, und damit der Pläne Gottes. Gottes Wort kann so die Welt verändern. Dabei eben immer auch und vor allem dadurch, dass er Menschenherzen berührt und Menschenleben verändert. Und deshalb steht am Anfang unseres Textes hier ja auch die Aufforderung, umzukehren. Und die ergeht an alle, an die Frommen genauso wie an die, die Gott aus dem Blick verloren haben. Ja, die vielleicht möglicherweise gar Böses im Sinn haben. Gott hat sie alle im Blick, will sie alle erreichen, will sich von allen, von jedem Einzelnen finden lassen, jetzt, hier. Und dieses Jetzt und Hier gilt immer dann, wenn Gottes Wort verkündet wird. Also auch heute, aber genauso auch morgen früh wieder in der Morgenandacht beispielsweise. Aber genauso, wenn du heute am Nachmittag jemandem ein gutes, ein göttliches, ein Gotteswort sagst. Solange ein Mensch lebt, gilt ihm dieser Ruf Gottes, kehr um zu mir, vertrau mir, mach dich an mir fest, leg dein Leben in meine Hand. Gott hat damals auch einen mächtigen Perserkönig namens Kyros gebraucht, um sein Wort in Erfüllung gehen zu lassen. Waren die Israeliten aus Ägypten noch mit Angst und Zittern geflohen vor den ihnen nachstürmenden, waffenstrotzenden Heer des Pharao, so durften die Israeliten aus Babylon tatsächlich mit der Zustimmung des Perserkönigs frei in Richtung Israel ziehen. Und mehr noch, sie durften den Tempelschatz, den hätte der sich ja auch unter seinen Nagel reißen können, aber sie durften ihn mitnehmen. Und das war für sie mehr als nur das Gold, aus dem er hergestellt war. Und damit auch verbunden die Zusicherung, dass sie den Tempel wieder aufbauen durften. Sie bekamen das mit Brief und Siegel, dass sie das dürfen. Menschlich war das nicht vorstellbar gewesen. Gott überrascht, menschlich nicht planbar, aber er hat's werden lassen. Und so hat er immer schon Menschen überrascht, überrascht zum Guten, zum Wohl, zum Heil. Voll Freude konnten eben die Israeliten damals aus Babylon vorziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Doch damit nicht genug. Gott überrascht, diese Verheißung, dieses wirkmächtige Wort, dieses Versprechen Gottes ist damit nicht abgehakt. Also passiert, können wir aus der Bibel rausreißen. Ist ja erledigt. Abgeheftet unter erledigt. Nein, es ist offen auch für unsere Zukunft. Ob es schon der unbekannte Prophet selbst war oder spätere Abschreiber und Kommentatoren seiner Worte, wir heute dürfen lesen und hören, es wird ein Ereignis geben, das sich nicht auf diese irdischen Verhältnisse begrenzen lässt. Ein Ereignis, das diese vielmehr übersteigt, geradezu kosmischen Ausmaßes ist. Stellt euch das mal vor, da klatschen die Bäume in die Hände. Habt ihr schon mal Bäume in die Hände klatschen sehen? Ich nicht. Und die Berge und Hügel, sie jubeln. Der Auszug Israels aus Ägypten und die Heimkehr aus Babylon waren jeweils eine kleine irdische Vorwegnahme für das große Geschehen am Ende, wenn die Völker von überall her in das messianische Friedensreich nach Jerusalem einziehen. Das wird geschehen. Das hat Gott zugesagt. Wie auch immer das tatsächlich dann aussehen wird, auch das geht über unsere Vorstellungskraft, glaube ich. Doch was er gesagt hat, das wirkt er auch. Sein Wort ist doch schon in der Welt und arbeitet sozusagen schon daran und wird zu seiner Zeit dann das alles so bewirken, das alles werden lassen, was es ankündigt, schon vor langer Zeit angekündigt hat. Der Messias wird kommen und sein Friedensreich wird ewig sein. Und wir dürfen wissen, es ist Jesus Christus, der wiederkommt. Und wir dürfen dazugehören. Hoffnung und Vorfreude können uns heute schon erfüllen. Amen.